ich euch heute Morgen weiter zu sagen habe, könnte man am ehesten unter dem Satz zusammenfassen: geistliche Unausgewogenheit führt zu geistlichen Krisen. Wir könnten natürlich auch umgekehrt sagen, wenn wir von einer geistlichen Krise betroffen sind, ist da möglicherweise eine Unausgewogenheit dahinter. Und manche Dinge, die würden uns wahrscheinlich sofort einfallen. Das ist klar, das kennen wir auch in unserem Leben. Wahrscheinlich in den meisten unserer Gemeinden gibt es so eine Unausgewogenheit. Die einen, beispielsweise Gemeinden, tendieren mehr zu einer Gesetzlichkeit ihres Glaubens. Also alles muss bis ins Detail geregelt werden, wo das Kreuz im Gottesdienstraum hängt, wie lang der Rocksaum sein darf, was man zum Mittagessen essen darf und was nicht. Das gibt es auf der einen Seite. Und es führt dann manchmal zu einer geistlichen Krise. Erstmal zu einer Krise, dass ich merke, ich schaffe das ja alles gar nicht. Dem kann ich gar nicht entsprechen. Fühle mich dann weit von Gott entfernt, auch nicht von Gott verstanden. Denke immer nur, er fordert immer mehr von mir und mehr von mir und ich kann das gar nicht leisten. Es gibt dann die anderen Gemeinden, die auch unausgewogen sind. Die tendieren dahin zu sagen, soll doch jeder machen, was er will. Kommt doch alles gar nicht drauf an. Die Hauptsache, du fühlst dich wohl. Und das führt dann auch dazu, dass du irgendwann ununterscheidbar bist von der Welt um dich herum. Sozusagen wie ein Chamäleon. Und man sucht dich dann als Christ und stellt gar nicht fest, du bist gar nicht da. Oder zumindest man sieht dich nicht. Und du selbst merkst das auch. Du merkst irgendwie, ja, das ist doch nicht das, was Jesus versprochen hat. Er hat versprochen, ich werde glücklich sein, ich werde erleben, wie er zu mir spricht, wie mein Leben verändert. Und du merkst das nicht, weil du genauso bist wie alle anderen um dich herum auch. Das wäre ein Beispiel von Unausgewogenheit. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, die es da gibt oder die ihr vielleicht in eurem Leben schon erfahren habt, sondern ich möchte unter drei Stichpunkten einen biblischen Text mit euch betrachten, der, glaube ich, auch genau das zum Thema hat. Und meine Stichworte dabei sind Jesus, Anfechtung und Glauben. Und bevor ihr das Rätsel entschleiert bekommt, was das nun mit diesen Stichworten auf sich hat, möchte ich euch den entsprechenden Bibeltext dazu lesen. Das ist ein altbekannter Bibeltext, den wahrscheinlich einige von euch schon in der Kinderstunde gehört haben oder mit Begeisterung sich selbst durchgelesen haben. Ich möchte, dass ihr gerne dazu aufschlagt, Matthäus Kapitel 8. Matthäus Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Nur relativ wenig Verse und eine ziemlich simple Geschichte. Also zumindest erscheint sie uns dann simpel, wenn wir sie kennen. Das Kapitel 8 beginnt ja damit, dass Jesus einige Aussätzige heilt. Danach kommt seine Begegnung mit dem Hauptmann von Kapernaum. Jesus ist da so eine Heilung vollbringte an dem Knecht dieses Hauptmanns. Dann heilt er die Schwiegermutter des Petrus und dann wird so summarisch noch erwähnt, dass dann Besessene und viele andere Kranke zu ihm gekommen sind, die er auch noch heilt und von ihren Besessenheiten befreit. Und dann spricht er zu den Leuten, die mit ihm gezogen sind, über die Nachfolge. Da sind nämlich einige, die sind begeistert von Jesus. Die wollen auch gerne seine Jünger sein, aber dann stellt er da Anforderungen und sagt, ja, also wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr dieses oder jenes erfüllen. Und da sagt er unter anderem, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also, wenn ihr mit mir kommt, will er da sagen, dann stellt euch darauf ein, dass vieles von dem Luxus des Alltags, den ihr habt, oder nicht mal Luxus, sondern wir müssten sagen, von dem Lebensnotwendigen, auf das müsst ihr verzichten. Und danach sagt er dann, kommt ja noch jemand zu ihm und sagt, ich will noch meinen Vater begraben und dann ist da der Ausdruck Jesu, die Toten sollen die Toten begraben. Auch hier ganz radikal ist er. Und nachdem die Jünger all das erlebt haben, die haben also einen richtig vollen Tag gehabt mit vielen Heilungen, das geht, glaube ich, noch über das hinaus, was manche Ärzte heute am Krankenhaus zu leisten haben, was Jesus da gemacht hat und dann noch gepredigt hat und Jesus ist vollkommen fix und fertig dabei. Und sie verabschieden sich von den Menschen, zu denen Jesus gepredigt hat und dann kommt der Text, den ich mit euch lesen will. Ab Vers 23. Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Denn seine Jünger taten, seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr kleinen Gläubigen? Denn dann stand er auf, befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst Wind und See gehorsam sind? Das ist der Text, um den es mir heute Morgen geht. Und die Geschichte ist, wie gesagt, da muss nicht viel erklärt werden. Hier wird nicht genau gesagt, um welchen See es sich handelt. Wir wissen aber auch aus Parallelevangelien, das ist der See Genezareth. Jesus ist in dieser Phase seiner Wirksamkeit noch im Norden Israels, in Galiläa, zieht er herum von einem Ort in den nächsten, predigt in den Synagogen, heilt die Kranken und predigt zwischendurch dann nochmal, so wie wir sehen, dann auf freiem Feld, wie bei der Bergpredigt oder eben der Feldpredigt, wie sie dann bei Markus genannt wird. Und da sind die Jünger jetzt mit dabei und Jesus will sich ausruhen. Wir merken, er legt sich hier im Schiff hin, es kommt ein Sturm, das könnt ihr in vielen Kommentaren nachlesen. Es gab und gibt tatsächlich auf dem See Genezareth Stürme und die können auch ziemlich plötzlich losbrechen. Da hilft dann kaum eine Wettervorhersage dabei. Das hängt insbesondere mit der Geografie da vor Ort zusammen, weil nämlich der See Genezareth ist so ein paar Meter unter dem Meeresspiegel, also so ungefähr 200 Meter. Das Tote Meer ist ja dann noch tiefer und direkt daneben erhebt sich dann ein Gebirge mit der Spitze des Berges Hermon und der ist dann rund 2800 Meter hoch, also innerhalb von wenigen Kilometern ist dann da ein Gefälle von 3000 Metern und das ist eine ganze Menge und wer an den Alpen lebt, der weiß das ja auch selbst wenn das nicht immer ganz so hoch ist, dann gibt es da eben diese Föhnwinde oder so etwas, die dann plötzlich kommen können, stark sein können. Hier ist das Ganze noch gedrängter, noch enger und das führt dazu, dass manchmal ganz plötzlich richtig starke Stürme dort losbrechen können und es tatsächlich auch vorkommt, dass Leute auf diesem kleinen See Genezareth ertrinken können. Also es ist nicht so ganz ohne, was sie da erleben. Und so können wir uns vielleicht ein bisschen da hineinversetzen. Falls ihr mal in irgendeinem Boot gewesen seid und mal ein bisschen Seegang gewesen ist, könnt ihr das nachempfinden. Also ich denke da beispielsweise an so eine Erfahrung, als ich Jugendlicher gewesen war. Mit meinen Eltern hatten wir so eine Radtour gemacht an der Nordseeküste entlang, sind dann auch mal mit dem Schiff von Sylt aus, nach Helgoland herübergefahren und an dem Tag war es so ein bisschen windig gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute bei Helgoland ist. Früher war es so, da konnten die Schiffe nicht bis zur Insel hinfahren, sondern musste dann draußen vor der Insel ankern und musste dann so ein kleines Boot, also aus meiner Sicht kleines, immerhin eins, wo noch dann, was weiß ich, 40 Leute reingepasst haben, aber relativ kleines umsteigen und da mussten sie erstmal eine halbe Stunde warten, weil der Seegang war relativ hoch und dann mussten wir uns da so langsam reinhangeln und mir wurde da richtig übel. Ich hatte wirklich Angst, das Boot geht unter, nicht? In dem Moment, also wenn ihr sowas mal erlebt habt, das kann schon richtig jemanden mitnehmen. Vor allen Dingen, weil du weißt, du hast da gar keine Macht, was zu verändern. Du kannst dich höchstens festklammern an dem Boot, aber wenn das umschlägt oder du da rausfliegst, dann ist es auch vorbei, nicht? Und da sagen vielleicht einige von euch, ihr seid die Supersportler, ihr schwimmt da noch rüber, kann schon alles sein. Schwimmen kann ich zwar auch, aber irgendwie hatte ich doch Angst dabei. Also zumindest denke ich manchmal daran, wenn ich solche Sachen lese. Und dann geht es eben weiter. Es endet hier allerdings anders, nicht mit Schiffbruch, sondern damit, dass Jesus die Wellen besänftigt. Und hier komme ich schon zu meinem ersten Punkt. Hintergrund war ja, geistliche Unausgewogenheit führt zu geistlichen Krisen. Ich glaube, zu einer geistlichen Unausgewogenheit kann es kommen, punkto der Person Jesu. Diese Geschichte zeigt uns ja in ganz besonderer Weise so eine dogmatische Aussage, die jeder von uns kennt. Wir alle kennen wahrscheinlich aus dem Glaubensbekenntnis, aus unserem Leben, Jesus ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Und in dieser Geschichte finden wir das ohne viele dogmatische Reden ganz eng zusammen komprimiert. Denn zuerst mal wird uns Jesus hier als ganz normaler Mensch vorgestellt. Denn was haben wir? Voller Arbeitstag. Er ist total müde und er ist sogar so fertig, dass er in diesem Boot schläft, obwohl ringsherum, ja wir können sagen, die Hölle losbricht, ne? Also dass der schwankt. Er ist ganz Mensch und ein Mensch braucht Schlaf. Von Gott lesen wir, er schläft und schlummert nicht. Vielleicht erinnert ihr euch daran bei Elia, nicht, wo er dann spottet über die Götter Astarte und Baal, nicht, und sagt, ja, vielleicht schläft euer Gott gerade, er hat den Mittagsschlaf, weckt ihn mal auf. Nicht. Unser Gott, an den wir glauben, ist nicht so. Gott schläft nicht. Hier sehen wir, Jesus braucht Schlaf. Jesus ist körperlich fertig, er ist ganzer Mensch. Er ist als Gott Mensch geworden. Das, woran wir uns gerade ja zu Weihnachten, oder wie wir es auch nennen können, zum Christfest erinnern. Also das ist die eine Aussage, die dahinter steckt. Wenn er aber nur ganz normaler Mensch gewesen wäre, dann wäre er aus dem Schlaf irgendwann aufgeschreckt, spätestens als die Jünger ihn gerüttelt haben und hätte genauso vor Angst geschrien. Er hätte gesagt, oh, wie schlimm, der Sturm und komm, ich schöpfe das Wasser mit heraus. Das wäre dann normal menschlich gewesen. Die Reaktion Jesu darauf sehen wir allerdings, die ist gar nicht menschlich, sondern die ist dann göttlich. Ganz souverän steht er da auf, steht in dem schwankenden Boot und sagt, Wind, was fällt dir ein? Schweige, Ruhe. und Schluss damit. Nicht? Also die genauen Worte lesen wir hier ja nicht, aber es scheint so, als ob er gar nicht viel diskutieren muss. Er muss auch nicht lange warten, er muss nicht irgendwelche Zauber, so wie ein Regenzauber vom Medizinmann durchführen, sondern es genügt ein kurzer Befehl und es ist Ende damit. Wir lesen ja auch später nochmal, ich denke es ist in Kapitel 14, wo da nochmal so eine Sturmstillung ist, da sind die Jünger allein auf dem See und Jesus kommt dann über den See hinüber und sie wissen erst gar nicht, wer das ist und dann bringt er auch den Sturm zum Schweigen. Hier auch. Da merken wir, das ist Gott. Und deshalb fragen die Menschen ja hinterher auch, wer ist das, dass selbst der See ihm gehorsam ist? Das haben sie nie erlebt. Ist ja auch unmenschlich. Und hier merken wir ganz eng zusammen, Jesus ist ganz Mensch. Deshalb kann er ja auch empfinden wie wir. Deshalb kann er sich hineinversetzen in Notsituationen, in denen wir sind. Er ist nicht ein Gott wie irgendeiner der griechischen Götter, der schwebt so über allem drüber und kann den Menschen nicht verstehen. Im Hebräerbrief lesen wir sogar, er war Mensch, er war auch wie jeder von uns, nur ohne Sünde. Er war selbst versucht worden, aber ohne Sünde. Das ist das Besondere, was wir daran haben. Jesus, ganzer Mensch und ganzer Gott. Jetzt habe ich von Unausgewogenheit geredet. Ich glaube, es gibt manchmal Christen heute, die in Jesus eben nur eines sehen. Und diese Unausgewogenheit führt automatisch auch zu geistlichen Krisen. Das kann sein, dass du selbst oder Menschen, die du kennst, sehen Jesus nur als Menschen. Dafür gibt es zahlreiche Bücher von Jesus, der Mann, hieß dann zum Beispiel eines. Oder Jesus, der Jude, heißt dann ein anderes. Und dann wird darüber spekuliert, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war. In dem Seminar, was ich euch gehalten habe über Dan Brown, der vertritt auch erstmal die Auffassung, Jesus war ein ganz normaler Mensch, hat geheiratet, hat Kinder gehabt, ist irgendwann gestorben, dann war es vorbei. Da gibt es heute viele Menschen, die diese Auffassung vertreten. Wenn wir allerdings mit solch einem Jesus zu tun haben, dann müssen wir früher oder später in eine Krise hineinkommen. Weil wir merken, dieser Jesus ist halt nicht mehr als Napoleon oder Karl der Große, wenn überhaupt. Das ist möglicherweise ein Weisheitslehrer, aber was bringt der uns? Was verändert sich in meinem Leben? Gar nichts. Wie kann der eingreifen? Der kann ja letztendlich nur das, was ich auch kann. Und wenn meine Grenzen erreicht sind, dann kann er mir auch nicht mehr weiterhelfen. Und es gibt manche Christen, die bleiben dabei stehen. Jesus nur als Menschen, vielleicht so als Kumpel, als Bruder noch anzusehen, mit dem ich sprechen kann, so wie mit einem am Bier am Stammtisch. Nicht? Und der hört mir gut zu. Und das ist ja an sich auch nicht alles ganz schlecht, Jesus so nahe zu sehen. Aber wenn ich Jesus zu nahe auf meine Ebene ziehe, dann kann es sein, dass ich diesen anderen Bereich, nämlich seine Gottheit, vollkommen vergesse. Und dann muss ich früher oder später in diese Krise kommen, weil Jesus mir eben nicht mehr beistehen kann. Weil er nicht mehr Autorität in meinem Leben hat als ich. Gerade fiel mir das auf, ich habe eine Rezension geschrieben über die Volksbibel, nicht? diese neue Bibelausgabe. Und da wird genau das betont. Da ist Jesus so ein Kumpel von nebenan, mit dem du zusammen in die Disco gehen kannst. So redet er auch. Nicht? Der redet richtig cool und zum Beispiel bei dem Einzug in Jerusalem, da fährt er mit dem Mofa da rein und so steht da in der Bibel mit drin und solche Sachen. Also das ist so ein richtig ganz normaler Mensch, wie ein Jugendlicher heute auch. Und das ist ja ganz nett, das ist ja ganz schön, da wird jede Hemmung gegenüber Jesus abgebaut, hat ja was für sich. Aber das Problem, was dabei auftaucht, ist, wenn Jesus eben ganz auf unsere Ebene gezogen ist, wofür brauchen wir ihn überhaupt noch? Dann kann ich mich ja genauso gut mit einem anderen Freund zusammensetzen und dem meine Sorgen klagen. Und das führt zu geistlichen Krisen automatisch. Und auch zu Verzweiflung, dann bin ich in der Notlage, ich bin total verzweifelt, nicht? Weil ich nicht mehr weiter weiß. Umgekehrt gibt es genauso auch diejenigen, die in Jesus plötzlich nur noch Gott sehen. Da habe ich ja auch davon geredet gestern, dass die Gnostiker waren solche Gruppen. Jesus schwebt irgendwo über den Wassern, könnten wir sagen, nicht so wie bei der Schöpfung. Jesus schwebt auch über unseren Köpfen. Der hat mit unserem Alltagsleben eigentlich gar nichts mehr zu tun. Bei Jesus geht es dann nur noch um geistliche Sachen. Also wenn du mal Probleme im Alltag hast, weil dein Chef hat dir einen Auftrag gegeben, du sollst ein neues Computerprogramm schreiben und das funktioniert einfach nicht. Ja, da hat Jesus nichts mit zu tun. Jesus schwebt so oben drüber, der hat nur mit Himmel und Jenseits zu tun und ewigem Leben, nicht? Ja, und das ist dann so, führt dann manchmal dazu, dass Jesus halt nur noch in der stillen Zeit und im Gottesdienst da ist. Und sonst im Alltag, ja, mit dem muss ich selbst fertig werden. Und Jesus, wenn ich ihn nur als Gott sehe, kann es auch dazu führen, der versteht mich ja gar nicht. Ist ja auch klar. Nicht, weil Gott, der ist allmächtig. Ich habe ja gesagt, Gott, der schläft nicht, Gott wird nicht müde. Ja, wenn du müde bist, dann kannst du sagen, ja, Gott, der versteht mich nicht, der weiß das ja gar nicht, wie das ist. Und da merken wir hier Unausgewogenheit in unserem Gottesbild. Unausgewogenheit in dem, wie wir Jesus verstehen und sehen, kann zu geistlichen Krisen führen. Das wäre der Punkt 1. Der Punkt 2 wäre Anfechtung. Ich würde das, was den Jüngern hier geschieht, unter Anfechtung verbuchen. Denn Jesus redet erstmal darüber, wie toll der Glaube ist. Die erleben mit, wie Jesus Wunder tut, die kein Mensch vorher getan hat. Eigentlich müssten die ja schwer beeindruckt sein. Besessene heilt er. Die Schwiegermutter des Petrus, die schwer mit dem Fieber dann niederlegt, zack, ein Wort, die ist wieder gesund. Den Diener des Hauptmanns von Kapernaum heilt er ebenfalls. Die Aussätzigen heilt er. Das haben sie alles direkt vorher erlebt. Und dann sitzen sie jetzt da in dem Boot und dann kommt der große Sturm und jetzt sind sie selbst dran. Jetzt wird ihr Glaube geprüft. Jetzt könnte man ja sagen, aufgrund dieser großen Erfahrung, die sie gemacht haben, das ist für sie alles gar kein Problem. Und wir merken, irgendwie ist es für sie doch ein Problem. Und punkto Anfechtung gibt es auch manche Unausgewogenheit, die Christen haben können. Eine Unausgewogenheit besteht darin, wenn ich einmal richtig stark im Glauben stehe, dann gibt es eigentlich gar keine Anfechtung mehr. Nicht? Also wofür brauche ich die als fester Christ? Da habe ich irgendwann eine Stufe erreicht, da steht mein Glauben so fest, da kann den sowieso gar nichts mehr erschüttern. Ich hatte solche Auffassung gerade, als ich junger Christ gewesen war. Ich habe dann von Jahr zu Jahr darauf gewartet, dass ich endlich diese hohe Ebene des Christseins erklommen habe, in denen alle Anfechtungen, Zweifel und Gedanken dann von mir abfallen und ich dann nur noch als Glaubensheld stehe. Und ich muss sagen, ich bin immer noch am Klettern, nicht? Also vielleicht erreiche ich das Plateau ja irgendwann einmal. Aber wenn ich mir die Person der Bibel anschaue, und zwar durchweg alle Glaubenshelden, einschließlich Jesus, die haben scheinbar das Plateau noch nie erreicht, zumindest in ihrem irdischen Leben. Denn selbst Jesus hat Versuchung erlebt, nicht? Denken wir mal da, wo der Teufel zu ihm gekommen ist und gesagt, hier, ne, mach diese Steine zu Brot und auf der Zinne stürzt dich herab und ich will dir das alles geben. Ja, da merken wir, Jesus wurde versucht. Und am Ende steht der Versuchung und der Teufel ließ von ihm ab, eine Zeit lang. Da merken wir auch später im Leben, auch wenn wir das in der Bibel nicht überall erwähnt finden, wurde Jesus immer wieder versucht vom Teufel. Und wenn Jesus versucht worden ist und solche Glaubenshelden wie Abraham oder wie David oder wie Elia oder wie Paulus oder wie Petrus, wenn die alle mit Versuchung zu kämpfen gehabt haben in ihrem Leben, dann sollten wir die Wahrheit einmal für uns schlucken, auch wir werden mit Versuchung zu kämpfen haben. Ich habe mal dieses Wort, diese Aussage gelesen, vielleicht habt ihr die auch irgendwo mal gelesen. Wenn ihr keine Anfechtung mehr habt, dann ist das eher ein bedenkliches Zeichen, nämlich ein Zeichen, dass euer Glaube schon tot ist. Denn was tot ist, braucht man nicht mehr anfechten, ne? Ist klar. Und da hat der Teufel auch kein Interesse mehr daran, das anzufechten. Jetzt müssen wir aber, wenn wir das mal umdrehen, nicht nur die Theorie sagen, aha, wir müssen mit Anfechtung rechnen, sondern wenn es dir gerade dreckig geht, wenn du merkst, du an Arbeitsplatz geht vielleicht flöten, du hast in der Ehe Spannungen, in der Gemeinde sind Schwierigkeiten, ja dann, was haben wir vorhin bei Jakobus gelesen? Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Also dann kommt ihr hier, machen wir eine Gebetsgemeinschaft und ihr betet, super, Herr Jesus, dass ich solche Probleme in der Gemeinde habe. Toll, dass gerade ich so krank gewesen bin und meinen Arbeitsplatz verliere. Das ist ja scheinbar das, was Jakobus von uns will. Der sagt ja, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Warum? Weil Jakobus sieht, was dahinter steht. Nämlich, wenn wir diese Anfechtung ertragen, wenn wir die durchstehen, dann wird unser Verhältnis zu Jesus noch viel fester und inniger und wir können das Eingreifen Gottes in wunderbarer Weise erleben. Also Anfechtung bietet gerade die Chance, Gott im Handeln zu beobachten und zu erleben, dass Gott größer wird und im Glauben fester zu werden. Und vielleicht auch manches Pappmaché in unserem Glauben fallen zu lassen. Nicht? Da, wo wir merken, da haben wir schön viel aufgebaut, wie toll wir als Christen sind, dann kommt die Anfechtung, rüttelt mal und dann fällt das alles ab, was da nur Schein ist. Nicht? Und dann können wir mit dem weiterbauen, was wirklich echt war. Ist ja auch gut. Nicht? Wir werden dann zwar enttäuscht, aber wie ihr wisst, in dem Wort Enttäuschung, das ist ja auch gut. Nämlich vorher bist du eine Täuschung aufgesetzt, also du siehst da irgendeine Fata Morgana von dir, Jesus schüttelt dich mal ordentlich durch und hinterher merkst du, was wirklich an deinem Glauben dran ist. Und dann wird Jesus vielleicht noch größer. Baust du nicht mehr auf dich, sondern auf Jesus umso mehr. Also auch hier geistliche Unausgewogenheit in puncto Anfechtung kann zu Krisen führen. Erstens, wenn du denkst, mich wird keine Anfechtung betreffen. Dann wirst du nämlich schwer enttäuscht, dann bist du plötzlich in der Anfechtung und fängst an mit Gott zu hadern. Gott, warum hast du mich in diese Situation hineingebracht? Warum muss ich das jetzt erleiden? Es ist so schlimm, Gott, du liebst mich nicht mehr. Das ist vielleicht dann das, was du denkst, weil du diese Irrtum im Kopf hast, ein Christ erleidet keine Anfechtung. Im letzten Jahr habe ich da auch mit einer Familie gesprochen, im Sommer, und die waren zu so einer Gruppe in Süddeutschland gegangen, Wort und Geist, und die haben dann genau sowas auch verkündet. Die haben nämlich gesagt, wenn du Christ bist, keine Schwierigkeiten mehr hast du in deinem Leben, alles geht glatt. Finanziell hast du ausgesorgt, du hast nie mehr finanzielle Schwierigkeiten, du bist immer gesund, das haben die gepredigt, und das haben die geglaubt. Die waren dann aber in einer schweren Krise drin gewesen, weil sie das eben nicht so erlebt haben. Sondern da habe ich sie gefragt, wie ist das mit der Krankheit? Hat ein Mann mir gesagt, ja, also seitdem er da hingeht, da ist sein Tinnitus eigentlich nur noch stärker geworden und die Kinder sind kranker, immer häufiger krank als vorher und das war für ihn eine richtige geistliche Krise. Da habe ich ihn gefragt, ja, wie ist denn das mit den finanziellen Sachen? Da sagt er, ja, also wir sind so knapp und eigentlich haben wir gar nicht genügend Geld und so. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn da los? Ja, und er hatte dann gemeint, ja, ich glaube noch zu wenig daran, meinte er, nicht? Aber da merken wir, das ist nicht der zu wenige Glaube, sondern das ist diese geistliche Unausgewogenheit. Da ist ein Traumbild von Christsein, wird vor Augen gemalt, in dem alles glücklich läuft, alles glatt geht, und dann musst du in eine geistliche Krise hineinkommen, durch diese geistliche Unausgewogenheit, was die Anfechtung angeht. Also bei solchen Anfechtungen. Wenn du natürlich auch bei der Anfechtung jetzt den Eindruck hast, ich muss die alleine bestehen, wäre auch eine Unausgewogenheit. Das tun ja auch manche Christen. Nicht? Ist irgendeine Schwierigkeit und dann sagen sie, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nicht? So ungefähr. Und also jetzt wird erstmal gecheckt, was kann ich da alles tun? Das ist ja nicht schlecht. Und Gott kommt dann noch sozusagen als Notnagel. Da gibt es ja auch die Auffassung, jetzt hilft nur noch beten. Nicht? Das ist dann am Ende. Eigentlich ist das ja keine christliche Aussage. Wir müssten sagen, wir müssen das Ganze umdrehen, wir müssen sagen, zuerst beten und dann alles andere machen, nicht? Also, was weiß ich, beispielsweise du hast Zahnschmerzen. Kannst du sagen, okay, zuerst Schmerztablette, zweitens Besuch beim Zahnarzt, drittens Besuch beim Schamanen und wenn das alles nicht mehr hilft, dann können wir auch nochmal Jesus darum bitten. Es gibt so Christen, die das tun, die auch alles abklappern, alles Mögliche, was Möglichkeiten gibt und am Ende noch darauf kommt, naja, vielleicht könnte Jesus auch noch helfen. Wäre nicht der umgekehrte Weg der viel bessere? Du hast Zahnschmerzen, das Erste, was du tust, knie dich auf deine Knie, bete Gott intensiv darum, Herr Jesus, du siehst meine Zahnschmerzen, du kennst meinen Körper, du weißt, was die Bakterien da gerade tun, töte die ab oder nimm meine Schmerzen weg. Und ich glaube, dass wir manchmal erleben würden, dass wir nicht mal mehr zum Zahnarzt brauchen und die Schmerztablette auch im Apothekenstand liegen lassen können. Wir können ja hinterher immer noch Gott die Chance geben, dass er durch die Tablette, durch den Arzt wirkt, wenn er nicht direkt wirken will. Aber warum nicht direkt sofort mit dem Problem zu Jesus zu gehen, statt uns erstmal niederdrücken zu lassen? So könnten wir ja sagen bei den Jüngern, nicht? Hier bei der Anfechtung, die wissen die erstmal gar nicht richtig einzuschätzen. Was tun sie? Erstmal schöpfen sie aus ihrem Boot, schöpfen und schöpfen und schöpfen und als dann alles nichts mehr hilft, dann kommen sie zu Jesus. Auch hier so eine Art Notnagel und war natürlich falsch. Aber wir können sagen, so wie die Jünger reagieren wir manchmal auch. Also, erster Punkt, wer ist Jesus, Mensch und Gott? Zweitens, Anfechtung, erleben wir noch welche und müssen wir alleine damit fertig werden oder ist Jesus bei uns? Das sind dann ja schon mal also diese zwei Fragen, also Jesus und Anfechtung, geistliche Unausgewogenheit führt zu geistlichen Krisen. Und dann komme ich noch zu dem letzten, dem Punkt Glauben. Hier sagt Jesus nämlich, spricht sie an, nachdem sie aufgeweckt worden sind, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Das ist das Erste, was er ihnen sagt. Er sagt nicht erst, oh, der Sturm ist hier fürchterlich und ihr Armen, jetzt habt ihr ja so viel Not gehabt und habt euch ja so schlecht gefühlt. Würden wir ja heute vielleicht manchmal Seelsorger tun, erstmal ein bisschen Mitleid nicht, und so und einfühlsam, Empathie und so etwas bei ihnen haben, sagt er gar nicht. Sondern er schimpft erstmal mit ihnen. Nicht? Also er sagt ja, er schimpft nicht, weil sie ihn aufgeweckt haben, sondern er schimpft, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ja, und warum sagt er das? Ja, wenn sie wirklich jetzt gewusst hätten, wer Jesus ist und wirklich mit davon überzeugt wären, warum hätten sie Angst haben sollen? Sie hätten sich genauso schlafen legen sollen. Glaubt ihr allen Ärzten, das Boot wäre mit Mann und Maus untergegangen und Jesus wäre ertrunken und unser Heil wäre damit weg? Glaubt ihr, Gott hätte das zugelassen? Ach, jetzt haben wir Pech gehabt, den Sturm habe ich nicht mit eingeplant. Jesus ist ertrunken, jetzt müssen wir jemand anders schicken. Ja, das geht ja nicht. Und wenn die Jünger wirklich den Durchblick gehabt hätten, dann hätten sie doch gewusst, das, was Jesus sagt, es fällt kein Haar von unserem Haupt, ohne dass Gott das will. Also das heißt hier, sie haben eine falsche Auffassung von Glauben. Manche Christen heute haben auch eine falsche Auffassung von Glauben, die sagen, ich bin doch gläubig. Und damit ist alles geritzt. Und meinen jetzt, weil ich gläubig bin, deshalb muss im Glauben alles glatt gehen. Das ist aber nicht so. Tatsächlich ist der Glaube, der uns rettet, der ist uns gratis von Gott gegeben. Zudem können wir nichts leisten. Wir können uns nicht als Ungläubige hinsetzen. Es gibt ja manche solche Leute, mit denen habe ich auch gesprochen, die haben gesagt, ich kann das nicht glauben, was da in der Bibel steht. Weil die meinen, dass sie jetzt eine Leistung erbringen müssten, um daran festzuhalten. Die meinen, Glauben habe etwas mit Einbildung zu tun. Und die meinen, ich müsste das jetzt so in das Hirn hämmern, dass alle Zweifel weg sind. Und wenn alle Zweifel weg sind, dann bin ich gläubig. Das ist aber gar nicht, was die Bibel meint. Sondern die Bibel ist ja das Wort Glaube, ein Wort, was auch übersetzt wird als Vertrauen, Pistoio. Also das heißt, ich vertraue auf Gott, ich baue mein Leben auf Gott. Wir lesen in der Bibel, dass selbst die Dämonen, selbst der Teufel weiß, dass Jesus Gott ist. Er weiß von der Stunde, wann die Kinder Gottes geoffenbart werden. Er weiß, dass Jesus einmal über die Welt herrschen wird. Ist der Teufel deshalb gläubig, wenn er das weiß? Der Teufel hat keinen Zweifel darüber, dass Jesus der Herr ist. Das sehen wir an den Dämonen, die Jesus begegnen. Dann zittern die nur und sagen, bitte lass uns hier noch drin und quäle uns nicht vor der Stunde, wann es soweit ist. Die diskutieren nicht lange. Sind sie deshalb gläubig? Nein. Glaube hat in erster Linie nichts mit Einbildung zu tun. Nicht damit, dass wir uns irgendwie noch mehr rationale Fakten in den Kopf hineinpacken, um gar keine Zweifel mehr zu haben. Zweifel können zum Glauben dazugehören. Wir sollen nur nicht drinbleiben. Glaube hat in erster Linie mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Und die ist von Jesus an begonnen worden. Jesus oder Gott ist treu, wo wir untreu sind. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde gewesen sind. Gott ist uns nachgegangen, nicht wir sind ihm nachgegangen. Er hat uns gefunden, er hat uns gerufen und wir haben dann gesagt, ja, das ist der Anfang des Glaubens. Aber ich hoffe, dass ihr nicht am Anfang des Glaubens stehen bleibt. Sozusagen euer Leben lang als kleine Säuglinge im Glauben da bleibt. Dann wäre das der Glaube genug. Wenn wir im Glauben wachsen, dann heißt es, dass wir diesen Glauben später als Gläubige auch anwenden müssen. Der Glaube ist nicht so wie ein Automatismus, wo er sagen kann, jetzt bin ich gläubig und jetzt sorgt Gott schon für alles. Sondern er fordert uns ja heraus, dass wir den anwenden, dass wir darauf vertrauen. Deshalb sagt er manchmal, zum Beispiel zu der Frau, die ihn da an dem Rockzipfel gefasst hat, sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Damit meint er ja nicht deine Einbildung, sondern damit will er sagen, du hast mir so vertraut und dieses Vertrauen hat sich in der Tat ausgedrückt, dass du zu mir gekommen bist, hast dich da festgehalten. Die Frau hätte ja auch zu Hause bleiben können, hat gesagt, ach, ich vertraue darauf, irgendwo passiert schon mal was. Sie ist aktiv geworden. Das heißt, wenn wir Gott wirklich vertrauen, wenn wir Jesus wirklich vertrauen, dann zeigt sich das auch im Handeln, im Reden und im Denken im Alltag. Und das ist dann Glaube in der Praxis. Und das können wir tun. Gott ist derjenige, der handelt. Ihr dürft jetzt nicht davon ausgehen, da steckt so ein Automatismus dahinter. Aha, wenn ich jetzt nur jeden Morgen meine stille Zeit habe und wenn ich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe und noch am Mittwoch zur Bibelstunde, dann werde ich gesegnet werden. Ja, das ist mehr so ein Automatismus-Gott. Das ist so ein Gott, so ich gebe dir und du gibst mir auch. So eine Art Handel, nicht? Das geht mit Gott natürlich nicht. Das meine ich auch nicht mit angewendetem Glauben. Der angewendete Glauben der Jünger wäre, dass sie erstmal cool im Boot sitzen und sagen, ach, wie schön ist das, das schaukelt hier ja richtig, das ist fast wie im Hollywood-Park. Und dass sie danach sagen, wenn es ihnen zu wild wird, dann sagen sie, ach, jetzt gehen wir mal zu Jesus, dann ist das Problem gelöst. Hätten sie machen können. Hätten sich das ganze Schöpfen aus dem See und die ganze Angst sparen können. Das ist dann angewandter Glaube. Denn wenn ich wirklich hundertprozentig überzeugt bin, Jesus ist Gott, warum soll ich dann zuerst auf meine menschlichen Möglichkeiten bauen? Wie gesagt, ich rede euch jetzt nicht das Wort für diejenigen unter euch vielleicht, die so einen Hang zur Faulheit haben. Nicht? Die dann sagen, also okay, dann mache ich halt gar nichts mehr. Nicht? Also beim Auto, gut, dass du es mir sagst, Ölwechsel lassen wir fallen, neuer Winterreifen brauche ich auch nicht, Bremsen müssen auch nicht mehr gewechselt werden, denn Gott ist ja da, nicht? Nein, so ist das nicht gemeint. Wir sollen schon tun, was in unserer Macht liegt, aber zuerst generell dieses Vertrauen auf Gott, das brauchen wir. Und das drückt sich in der Praxis aus. Das drückt sich natürlich auch aus, indem wir handeln. Wenn wir in der Bibel lesen, dieses oder jenes ist schlecht für uns. Also wenn da zum Beispiel, wenn wir da lesen, die Fresser und Säufer werden das Himmelreich Gottes nicht sehen. Ja, dann sollten wir sagen, wenn wir gläubig sind, dann vertrauen wir darauf, dass Gott recht hat. Und dann versuchen wir nicht auszuloten, ja, wie viel darf ich denn jetzt noch saufen? Um dann nicht verloren zu gehen. Das gibt es manchmal. Ich erinnere mich besonders in manche Jugendstunden, wo dann Jugendliche eine Frage nach der anderen stellen, wie weit darf ich noch gehen? Welche Musik darf ich gerade noch hören, um nicht in die Hölle zu kommen? Wie viel Alkohol darf ich gerade noch trinken, um nicht in die Hölle zu kommen? Wie tief darf ich meinen Freund gerade noch küssen oder mit ihm im Bett liegen, um nicht in die Hölle zu kommen? Wie viel muss ich im Minimum lesen in der Bibel, um gerade noch in den Himmel zu kommen? Solche Auffassung gibt es. Aber diese Auffassung hat natürlich ein vollkommen falsches Verständnis von Jesus und von Gott. Da muss man sagen, da habe ich gar nicht verstanden, worum es geht. Denn wenn ich wirklich darauf vertraue, dass Jesus Gott ist und dass er es gut mit mir meint, dass er mich liebt, dann müsste ich höchstens die Frage stellen, wie viel kann ich tun, damit ich Jesus möglichst nahe komme, weil dann geht es mir nämlich am besten. Dann ist auch da, denn Jesus weiß, was für mich am besten ist. Und wenn er mir sagt, hier, lass das mit dem Alkohol sein, ja, dann sollte ich nicht fragen, ja, wie viel darf ich gerade noch trinken? Dann sage ich, super, Jesus, was du mir jetzt gesagt hast, das ist ganz toll. Toll, dass du mich bewahrt hast, diese Mist zu tun. Und dann verzichte ich möglichst ganz darauf. Und das Problem besteht auch da in der Unausgewogenheit. Diese Unausgewogenheit, der Glaube ist so etwas wie, naja, das hat Gott gemacht und das ist am Anfang meines Lebens und das mal am Sonntag und so. Aber der Alltag, der hat damit nichts zu tun. Da lebe ich mein Leben zwar als Gläubiger, aber ohne Glauben. Ich sage ja, Glaube ist konkret. Nicht? Das heißt, direkt orientieren nach dem, was Jesus sagt, weil er doch Gott ist. Das ist genauso wie bei den Jüngern. Wenn ich die im Boot gefragt hätte bei dem Sturm, hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, Jesus ist schon Prophet Gottes. Vielleicht hätten sie gesagt, er ist sogar Gott. Aber es hat keine Konsequenzen gehabt. Und das ist ein Glaube, der ist zahnlos. Der hilft nicht weiter. Da könnten wir, wie Jakobus sagt, der sagt ja hier, wem der Glaube mangelt, der bitte Gott, oder wem Weisheit mangelt, sagt er, der bitte Gott, der bereit ist zu geben, dem der ihn hat. Also wenn du jetzt sagst, ich habe nicht genügend Glauben, ich kann das nicht vertrauen, ich kämpfe damit, ich habe Zweifel, dann machst du doch so, wie Jakobus das sagt. Dann sag das Jesus, sag ihm, ich brauche Weisheit, ich brauche Glaube, gib du den mir und bete das immer wieder. zwei, drei, viermal am Tag. Das muss ja nicht einmal nur im Leben sein. Und warte darauf, dass Gott antwortet. Er hat das versprochen zu tun. Und dann tue das, was er, wo er dir schon festen Glauben gegeben hat. Also, ich denke, das, was wir hier aus dieser Begebenheit lernen können, auch wenn wir nicht Fischer sind, wenn wir nicht auf dem See Genezareth fahren, haben wir manchmal ähnliche Lebenssituationen, die uns zu geistlichen Krisen führen können. Zum Glück können wir hier auch sagen, wenn du jetzt ganz bedröppelt hier heute Morgen bist und sagst, ja, ich bin auch so ein Kleingläubiger wie die und ich habe auch nicht so viel daran gedacht, Jesus ist hier auch ganz gnädig, da können wir ja froh sein. Er schimpft zwar mit ihnen und sagt erstmal, du Kleingläubiger, aber hinterher sagt er nicht, okay, dann wäre selbst mit deinem Problem fertig, sondern selbst dieser kleine Glaube ist dann doch noch genug, dass der Sturm zum Schweigen kommt. Also besser Kleinglaube als gar kein Glaube, nicht? Und deshalb, wenn du kleingläubig bist, sei froh, ist immer noch besser als der, der gar nicht glaubt. Aber so bleib nicht dabei stehen, sondern versuch, dieses Vertrauen zu Jesus auszubauen. Was haben wir gesehen? Geistliche Unausgewogenheit gibt es. Erstens, in Bezug der Person Jesu, ist er für uns ganz Mensch einfach nur Kumpel? Oder ist er uns nur Gott und deshalb unendlich weit entfernt? Wenn wir so ein Bild von Jesus haben und auch damit leben, dann werden wir in geistliche Krisen hineinkommen. Nächster Punkt, wie stehen wir zu der Frage der Anfechtung? Meinen wir, dass uns gar keine Anfechtung betrifft? Oder meinen wir vielleicht, dass wir mit Anfechtung total selbst fertig werden müssen, weil das Jesus viel zu kompliziert ist und er da sich nicht drum kümmern muss? Beide Fragen, beide Sachen werden zu geistlichen Krisen führen, weil ihr eine Unausgewogenheit habt. Dritter Punkt, der Frage des Glaubens. Wenn du die Überzeugung hast, Glauben ist etwas, was du selbst produzieren musst, durch Einbildung oder durch irgendwelche anderen Praktiken, die du überlegst, dann sitzt du, im falschen Boot, ja, genau, können wir sagen. Dann gehst du irgendwann unter mit deinem Glauben. Das wirkt nicht. Dann wirst du in Anfechtung kommen und wirst darin scheitern. Umgekehrt, wenn du die Eindruck hast, der Glaube ist etwas Magisches, du kannst das bewirken oder so, wird das auch nicht funktionieren. Oder wenn du dich nur auf deinen Bekehrungsglauben stützt, funktioniert das auch nicht. Sondern du musst diesen Glauben anwenden. Der muss Fleisch bekommen, der muss Realität im Alltag werden und der äußert sich in Handlungen. In dem, was ich rede, in dem, was ich tue, wie ich meine Zeit einteile, wie ich mit Menschen umgehe, darin zeigt sich das. Und dann wirst du Jesus erleben können. Das wünsche ich euch heute und auch in dieser Freizeit auch natürlich darüber hinaus. Und ich möchte jetzt gerne mit euch beten, euch bitten, dazu aufzustehen, sodass wir Jesus darum bitten, dass wir ausgewogen sind in diesen Punkten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir solche Berichte in der Bibel von dir lesen können und dass wir dich dadurch kennenlernen können, wissen, wer du bist und dass du uns immer wieder korrigieren willst, damit wir nicht hineinfallen, nicht von dir entfernt werden, nicht nur ununterscheidbar leben wir alle Menschen um uns herum. Wir möchten dich gerade bitten, dass wir von diesen Jüngern lernen können und eine ausgewogene Auffassung von dir bekommen. Dass wir dich erkennen als ganzer Mensch, der versucht worden ist wie wir, der gelebt hat wie wir, der Hunger und Angst erfahren hat wie wir, der mit dem Teufel kämpfen musste, mit Anfechtung kämpfen musste, wie wir das manchmal tun müssen. Und lass du uns auch erkennen in deiner Göttlichkeit. Da, wo wir sehen, wo ein Wort genügt und der Sturm schweigt. Genauso wissen wir, dass ein Wort genügt und wir haben einen festen Arbeitsjob bis zum Ende unseres Lebens. Ein Wort von dir genügt und Probleme mit unseren Kindern oder mit unserem Auto oder mit unserer Gemeinde können verändert werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns beides ganz tief in das Herz hineinschreibst, dass wir daran festhalten können. Herr Jesus, wir möchten dich auch bitten, dass wir eine richtige Stellung zur Frage der Anfechtung bekommen. Nicht versuchen, Anfechtung um jeden Preis auszuweichen oder Anfechtung selbst zu bewältigen, sondern zu sehen, dass Anfechtung kommt und dass wir sie mit dir bestehen können. Dass du bei uns bist und dass wir auf deine Kraft vertrauen können in Anfechtung. Ich möchte dich bitten, gerade für diejenigen, die heute hier sind und unter solchen Anfechtungen leiden, unter Schwierigkeiten in ihrem Alltagsleben, dass du ihnen nahe bist und ihnen diese Zuversicht gibst, dass sie nicht die schlechteren Christen sind, sondern dass das etwas Normales ist, aber dass du ihnen auch den Ausweg zeigst daraus. Und Herr Jesus, wir möchten dich auch bitten, dass du uns eine richtige Auffassung vom Glauben gibst. Keine magische, keine, die uns als kleine Glaubenskinder stehen lässt, sondern eine, die uns hilft, den Glauben im Alltag zu praktizieren. Wir möchten dich bitten, dass wir erkennen, was der Glaube konkret und praktisch bedeutet in unserem Reden und Handeln. Wir möchten dich bitten, dass du dort eingreifst, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns führst, weil du doch der Herr bist, weil du doch Gott bist, weil du derjenige bist, der uns erlöst und mit dem wir in alle Ewigkeit zusammen sein werden. Amen.